Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge des Podcasts Lord to Go von Elsa Göttingen. Heute zu Gast ist Frau Diri. Hallo Frau Diri, schön, dass Sie da sind.
Hi.
Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Gerne. Ja, ich bin Fachanwältin im Migrationsrecht, arbeite in Göttingen seit 2010 in einer Kanzlei, die sich nur um das Migrationsrecht dreht. Das heißt, dass die meisten meiner Mandantinnen aus dem Ausland kommen, meistens kein Deutsch sprechen. Ich selber habe zuerst Jura studiert, das Referendariat gemacht und dann mich in den Migrationsbereich gestürzt. Bin seit ungefähr 4 Jahren Fachanwältin in diesem Rechtsbereich, bin ehrenamtlich tätig, unter anderem im Flüchtlingsrat oder auch bei der Refugee Law Clinic im Bundesverband oder auch hier vor Ort in Göttingen, aber auch an anderen Universitäten. Habe einen Lehrauftrag im Moment an der Universität in Kassel und sitze gleichzeitig auch in der Bundesrechtsanwaltskammer im Migrationsausschuss und begleite so viele Themen im Migrationsrecht.
Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Es geht ja schon daraus hervor, dass Sie das Migrationsrecht in verschiedenen Facetten auf jeden Fall in Ihrem Leben oder in Ihrem Berufsleben vor allem integriert haben. Wie kann man sich das denn vorstellen, so eine Fachanwältin für Migrationsrecht? Was sind Ihre Aufgaben und wie, ja, wenn so ein Mann, wenn eine Person zu Ihnen kommt und Sie das Mandat übernehmen, wie läuft das ab?
Tatsächlich ist jeder Tag anders. Grob strukturiert ist der Tag allein schon dadurch, dass man Gerichtstermine hat. Das heißt, ich bin mindestens 1-2 Mal in der Woche bei Gericht. Mein Hauptarbeitsfeld ist das Verwaltungsrecht, das heißt, ich bin beim Verwaltungsgericht. Wir arbeiten bundesweit. Das bedeutet dann wiederum, dass ich viel fahre, viel in Zügen sitze. Corona-bedingt muss man sagen, hat das jetzt nicht in der letzten Zeit abgenommen, sondern die Gerichtstermine finden nach wie vor statt. Und so habe ich ziemlich viel zu tun, was die gerichtlichen Verfahren angeht. Man muss eine grobe Unterscheidung treffen, wenn man im Migrationsrecht arbeitet. Es gibt einmal das Asylrecht. Das ist, glaube ich, das, was jeder so damit verbindet. Wie bekommt jemand Asyl in Deutschland? Das ist das Asylgesetz. Und da ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Wesentlichen die Behörde, die bundesweit über Asylanträge entscheidet. Und wenn einem die Entscheidung nicht gefällt, das ist ein Verwaltungsakt, dann kann man dagegen klagen. Es gibt kein Widerspruchsverfahren, sodass man direkt ins Klageverfahren geht mit einer Verpflichtungsklage und dann die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Also ich verklage relativ oft den Staat am Tag, um dann ein Flüchtlingsrecht zu erhalten. Die Klageverfahren dauern so im Schnitt, würde ich sagen, 2 Jahre. Das ist ziemlich lange. Dann ist vielleicht noch interessant, dass man während dieser Zeit arbeiten darf. Das heißt, die Personen sitzen nicht nur zu Hause rum, sondern lernen Deutsch und gehen meistens schon in Arbeit oder in Ausbildung. Gleichzeitig haben die Kinder eine Schulpflicht und ausländische Kinder werden hier beschult. Gleichzeitig bekommen alle Krankenscheine und dürfen sich ärztlich untersuchen lassen, wenn es notwendig wird. Und parallel gibt es aber auch das Aufenthaltsrecht. Das Aufenthaltsrecht wiederum ist ein ganz anderes Rechtsgebiet. Und zwar ist da das Aufenthaltsgesetz das Gesetz, um das es geht. Und da entscheiden die örtlichen Ausländerbehörden. Gerade hier in Göttingen haben wir 2. Einmal die von der Stadt Göttingen und die von dem Landkreis Göttingen. Und die entscheiden letztendlich, ob jemand hier in Deutschland bleiben darf oder ob die Person abgeschoben wird. Und das hat nicht mit dem Flüchtlingsrecht zu tun, sondern da geht es ganz oft bei der Ausländerbehörde um Integrationsmerkmale. Also hat die Person Deutsch gelernt, hat sie sich integriert, hat sie eine wirtschaftliche Integration hinter sich gebracht. Das heißt, finanziert sie sich selbst? Sind die Kinder gut in der Schule? Gibt es vielleicht irgendwelche Krankheiten, die zu beachten sind? Und gleichzeitig auf der Waagschale in die negative Richtung wird natürlich auch geguckt, hat die Person Straftaten begangen? Gibt es irgendeinen Bezug zum Terrorismus? Gibt es irgendeinen Grund, warum die Person kein Bleiberecht erhalten dürfte? Und nach dieser Waagschale wird dann letztendlich entschieden, ob jemand in Deutschland bleiben darf oder nicht. Und ich sage immer so, bei mir landen nur die Probleme. Das heißt, als Anwältin habe ich jetzt keinen, der hier vorbeikommt und sagt, bei mir lief alles tipptopp, alles gut, ich hatte keine Probleme, sondern Ich habe hier nur Akten auf dem Schreibtisch liegen von Personen, die mir halt berichten, dass die Entscheidung, die eine Behörde betroffen hat, also entweder die Bundesbehörde, das Bundesamt oder hier vor Ort die örtliche Ausländerbehörde, dass sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Und dann bitten sie mich halt ins Rechtsmittel zu gehen für die Person. Man muss halt wissen, es besteht kein Anwaltszwang, also die Personen brauchen nicht für ein Klageverfahren einen Anwalt, aber beauftragen ganz gerne immer eine Fachanwältin, weil es tatsächlich inhaltlich nicht immer ganz einfach ist, da zu argumentieren. Das Migrationsrecht ist unglaublich kompliziert in seinen Facetten. Man muss ganz oft darauf achten, dass man die neuesten Entscheidungen kennt. Es ist europarechtlich geprägt. Ich habe total viele Zeitschriften immer jeden Tag hier, die ich zugeschickt bekomme, wo ich mich versuche, in die neueste EuGH-Rechtsprechung reinzufuchsen. Und das ist also ein sehr spannendes Gebiet. Ich habe zum Beispiel heute ganz viel über Kolumbien gemacht, weil ich Mandanten habe aus Kolumbien und befasse mich dann mit der politischen Situation in Kolumbien. Warum sagen Menschen, sie sind von der Guerilla verfolgt? Was ist die Guerilla? Warum schützt der Staat nicht? Könnte man da umziehen in Kolumbien? Gleichzeitig habe ich heute Morgen aber auch einen Fall gehabt aus Burundi. Das heißt, ich musste dann gucken, was ist eigentlich im Moment in Burundi los und warum sollte jemand aus Burundi nach Deutschland fliehen? Dann habe ich ganz viele Klienten, die heute hier angerufen haben oder vorbeigekommen sind oder E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, dass sie ganz nervös sind aus irgendeinem Grund. Und jetzt bin ich gerade dabei, meine ganzen Posteingänge zu sortieren und zu gucken, ist es wirklich was Schlimmes oder ist es einfach nur ein Klient, der vielleicht psychisch krank ist und deswegen immer nervös ist? Oder gibt es einfach jemanden, der einen Brief vielleicht nicht verstanden hat, den ich formuliert habe? Und genau, sodass es eigentlich immer hier sehr aufregend ist. Manchmal sind die Mandanten zu Recht aufgeregt, manchmal eben nicht. Und zusätzlich haben wir halt natürlich auch so ganz, würde ich sagen, für Personen sehr belastende Situation, dass Personen abgeschoben werden. Also dass man morgens einen Anruf bekommt, dass eine Person rückgeführt werden soll. Ja? Und dann muss man halt relativ schnell ein Gerichtsverfahren einleiten, versuchen noch einen Richter zu erwischen, damit noch bevor die Person in den Flieger einsteigt, dass diese Person vielleicht noch einen Rechtsschutz bekommt und doch nicht das Land verlassen muss. Das ist dann natürlich noch aufregender, dann ist der Tag ganz anders, als man ihn geplant hat. Zusätzlich gebe ich sehr viele Fortbildungen. Dadurch, dass ich in so vielen Gremien sitze, habe ich dann auch noch das Glück, dass ich versuchen kann, die vielen Dinge, die ich so in meinem Alltag als Anwältin beobachte, einfach auch den Behörden oder den Ministerien oder den unterschiedlichen Gremien einfach bekannt zu machen und zu sagen, wisst ihr was, ich habe im Moment über 200 Leute aus Göttingen und Umgebung, die aus Afghanistan kommen und die täglich bei uns anrufen und sagen, dass sie große Angst haben, weil ihre Verwandten noch in Afghanistan sind und gerade bedroht werden von den Taliban oder sich verstecken. Und ich denke, das sind halt auch, da kann man ganz viel Trost spenden, aber gleichzeitig juristisch wenig machen im Moment, außer den Druck weitergeben und das Innenministerium bitten, nun mal endlich zu handeln und zu versuchen, weitere Evakuierungsflüge einzurichten. Aber das ist natürlich sehr weltpolitisch. Also das sind so Dinge, die man dann abends auch in den Nachrichten hört, wenn man hier tagsüber arbeitet. Und ich habe sicherlich auch Befürchtungen, was jetzt gerade aktuell die Krisen auf der Welt angeht, dass es dann halt wieder dazu führt, dass dann wieder Personen in meine Kanzlei kommen, die genau aus diesen Krisenherden stammen und mir dann halt live berichten, was ihnen passiert ist. Ich hatte letzte Woche eine Frau, die aus Italien gekommen ist und übers Mittelmeer gekommen ist. Und das fand ich auch mit einem ganz kleinen Kind. Und dann ist man auch so ein bisschen, ja, voller Demut, wenn man dann sieht, dass eine Person das alles auf sich genommen hat und es halt auch geschafft hat, unversehrt an Land zu kommen. Und jetzt ist natürlich das rechtliche Problem, dass die Person zurückgeführt werden soll Richtung Italien. Aufgrund der sogenannten Dublin-Verordnung, die halt besagt, dass man das Land oder das Land für einen zuständig ist, das man als erstes innerhalb der EU berührt hat. Und das ist halt bei der Frau, weil sie halt übers Mittelmeer gekommen ist, Italien. Und Italien ist aber gerade für Frauen mit kleinen Kindern nicht besonders gut geeignet als Aufnahmestaat, weil einfach die Kapazitäten dort nicht ausreichen, es überhaupt gar keine Infrastruktur gibt, um Flüchtlinge gut und menschenwürdig unterzubringen. Das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich interessant, dass viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass tatsächlich Gerichtsentscheidung gibt, auch hier in Niedersachsen, die sagen, dass man Personen derzeit nicht rückführen darf nach Italien. Ja, und ich überlege gerade, was ich noch so für einen Alltag habe. Ich habe natürlich ganz viele Gespräche, die ich führe, teilweise natürlich pandemiebedingt über Telefon oder über Internet, aber halt auch ganz viele Gespräche, die ich telefonisch versuche mit Dolmetschung. Also eigentlich ist ein Gespräch bei mir immer zu dritt. Also es gibt fast kaum Mandanten, also nur welche, die jetzt wirklich schon sehr lange hier sind, die mit mir auf Deutsch kommunizieren. Ich kann noch Englisch und Französisch fließen. Das hilft, glaube ich, auch einigen Mandanten. Aber gleichzeitig kommen die dann einfach mit dem Dolmetscher. Und dann führe ich halt Gespräche mit Dolmetschern und versuche dann, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wo der Schuh gerade drückt. Und das Erstaunliche ist an meinem Job, dass ich unglaublich schnell Entlastung schaffen kann für Betroffene. Also die sind voller Not, wenn sie hier ankommen. Sie haben viele Ängste und ganz oft kann ich einfach nur durch einen einfachen Satz wie ich habe mit der Ausländerbehörde telefoniert und die wollen sie gar nicht abschieben, für enorme Entlastung sorgen. Und die Betroffene kann dann nachts wieder schlafen. Und vorher hat sie halt überlegt, sich das Leben zu nehmen oder hat überlegt, abzuhauen. Und jetzt auf einmal kriegt sie einen Anruf und ich sage ihr, nee, ist alles gut, die wollen dich gar nicht abschieben. Und das war vollkommen unnötig, sich Sorgen zu machen. Aber natürlich gibt es viele, viele Menschen, die halt trotzdem nachts abgeholt werden und abgeschoben werden. Und das spricht sich natürlich rum. Und dann wird man halt einfach nervös als Person, die betroffen ist. Und das erlebe ich immer wieder, wenn es Abschiebung gibt, dann auf einmal, wenn in einer Straße eine Abschiebung war nachts, dann steht am nächsten Tag die ganze Straße bei mir in der Kanzlei und möchte, dass ich nochmal sicher bin, dass die wirklich nicht abgeschoben werden, weil sie halt einfach große Angst haben, was auch menschlich nachvollziehbar ist. Und man muss halt auch sagen, dass ein großer Anteil der Personen, die ich begleite, halt auch massive psychische Probleme haben, die nicht immer, aber größtenteils auch mit der Flucht zu tun haben, dass sie tatsächlich durch ein traumatisches Ereignis, was vielleicht auch der Grund war zur Flucht, immer noch schwerwiegende Folgen, also körperliche und seelische Folgen haben, die sie spüren. Aber ich habe auch viele, die zum Beispiel die Überfahrt übers Mittelmeer als unglaublich traumatisierten Vorgang empfunden haben oder die Folternkammer in Libyen zum Beispiel, dass sie einfach sagen, das ist für mich eigentlich das Schrecklichste, was passiert ist. Und das hat eigentlich gar nichts mit ihrer ursprünglichen Flucht zu tun.
Das klingt tatsächlich auch für Sie gar nicht so einfach, wenn Sie sich solche Schicksale anhören. Also das ist natürlich auch immer für Sie, denke ich, sehr bewegend, sowas mitzubekommen. Gerade wenn man in so einem privilegierten Staat wie Deutschland lebt, ist das natürlich nochmal, ja, natürlich, Sie werden damit täglich konfrontiert, aber wie geht man denn damit um, wenn man immer so von so krassen und so mitnehmenden Schicksalen mitbekommt? Also wie kann man das selbst verarbeiten?
Also ich glaube, der Job, den ich habe, der ist halt unglaublich dankbar, weil dadurch, dass ich dann ja auch Erfolge habe oder die unsere Kanzlei regelmäßig ja positive Entscheidungen entweder bei Gericht erstreitet oder bei den Behörden durchficht, kriegen wir natürlich ein unmittelbares Feedback. Und das führt dann dazu, dass ich Essen kriege, Blumensträuße kriege, früher Umarmung kriege, ein unglaublich Wertschätzung empfange durch die Mandantin, die halt das dann für immer damit verknüpfen, dass ich oder die Kanzlei hier die war, die geholfen haben in der Not. So. Und das ist etwas, was einen natürlich dann wieder sehr gut schlafen lässt. Und das wiegt sich so ein bisschen auf mit den Fällen, wo man halt mal nicht Erfolg hatte. Und das passiert ja auch. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir hier in der Kanzlei sehr ehrlich sind. Das heißt, wenn es Personen gibt, die sich bei uns melden und wir glauben, dass wir rechtlich nichts machen können, dann sagen wir das auch. Ne? Dann sagen wir, wir sehen hier keine rechtliche Möglichkeit, eine Rückführung zu stoppen. So. Und dazu gehört, glaube ich, aber auch Mut, Personen das zu sagen und sich zu trauen, das zu sagen, dass man nicht helfen kann. Weil man ja schon, auch so als Jurist, glaube ich, der in dem Bereich Menschenrechte unterwegs ist, ja schon immer den Anspruch hat, zu helfen. Und da lernt man, glaube ich, aber relativ schnell, dass es nichts bringt, Menschen irgendwas zu versprechen, was man nicht einhalten kann. Ich glaube, dann geht es einem halt viel, viel schlechter im Nachhinein. Und deswegen habe ich einfach irgendwann ganz früh angefangen, einfach immer geradeaus zu sagen, was ich denke, was passieren wird. Und das Abgefahren ist, manchmal werde ich ja auch überrascht. Manchmal sage ich, ach nee, das gewinnen wir auf gar keinen Fall und auf einmal gewinnt man das dann doch. Also so ist es ja auch manchmal und dann motiviert mich das wieder doch nicht immer so streng zu sein und vielleicht doch einmal nochmal zu gucken, ob man kämpfen kann. Und ganz oft entscheide ich mich zu kämpfen für einen Klienten und meine ganze Energie und tausende Arbeitsstunden reinzustecken und dann verliert man halt trotzdem. Und das ist aber dann auch für mich immer okay, wenn ich das Gefühl habe, dass der Rechtsstaat funktioniert hat. Also wenn ich das Gefühl habe, alle meine Gründe sind gehört worden, das Gericht hat sich damit auseinandergesetzt und ist einfach zu einer anderen Rechtsauffassung gelangt, was aus meiner juristischen Sicht vollkommen in Ordnung ist, wenn ich sie nachvollziehen kann. Und da funktioniert aus meiner Sicht der Rechtsstaat total gut und dadurch fühle ich mich auch gar nicht so schlecht, dass ich sozusagen diese Schicksale dann mit mir rumtrage, sondern sie werden gehört und es wird halt umgesetzt. Und natürlich muss man Psychohygiene betreiben. Das bedeutet natürlich, man muss viel mit anderen Personen darüber reden, entweder mit professionellen Personen, also Supervision, oder halt auch mit Kolleginnen und darüber sprechen, was einen da belastet. Und sich abgrenzen natürlich, viel Freizeit und viel andere Dinge tun.
Ja, dann vielen Dank für den umfangreichen Einblick, den wir in Ihre Arbeit erhalten konnten. Und vielen Dank auch für Ihre Zeit. Ja, das war für mich auch total interessant zu hören, womit Sie sich täglich befassen und dass Ihr Arbeitsalltag doch eigentlich gar nicht so einen richtigen roten Faden hat, sondern dass es mal so und mal so aussieht. Ja, also vielen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.